Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach und Führungstrainer in Aachen. Das grundlegende Geheimnis der Kunst des Managens besteht im Delegieren. Das ist ein Zitat von Cyril Northcote Parkinson. Eigentlich erstaunlich. Das grundlegende Geheimnis der Kunst des Managens soll im Delegieren bestehen? Ist Delegieren wirklich ein Geheimnis? Eigentlich nicht. Die Prinzipien des Delegierens sind einfach. Aber trotzdem tun sich viele Unternehmer und Führungskräfte schwer damit. Das Geheimnis scheint also mehr darin zu liegen, wie man die Prinzipien des Delegierens in der Praxis erfolgreich umsetzt. Die Prinzipien nur zu kennen reicht nicht. Warum Delegieren häufig nicht funktioniert, das hat verschiedene Gründe. In der heutigen Episode meines Podcasts werden wir uns mit den Hindernissen und Problemen beim Delegieren beschäftigen. Ich werde Ihnen Tipps geben, die Ihnen hoffentlich helfen, erfolgreich zu delegieren und so mehr Zeit fürs Wesentliche zu bekommen. Richtig delegieren hat erstmal sehr viel mit Selbsterkenntnis und Selbstmanagement zu tun. Als Unternehmer und Führungskraft müssen Sie sich jeden Tag neu entscheiden. Was ist wichtig und was ist nur dringend? Welche Ihre Aufgaben können und welche Ihre Aufgaben sollten Sie delegieren? Eine Führungskraft muss sich auf das Wesentliche konzentrieren, aber wer sich auf das Wesentliche konzentrieren will, muss loslassen können. Und da hapert es bei vielen. Viele Führungskräfte und besonders auch viele Kleinunternehmer wissen sehr genau, welche Aufgaben sie eigentlich delegieren sollten. Sie tun es aber nicht. Als Begründung kommen dann Sätze wie: Das muss ich schon selber machen, das macht sowieso sonst keiner richtig. Oder: Keiner außer mir weiß wirklich, wie das geht. Bis ich das jemandem erklärt habe, habe ich es doch schon selbst gemacht. Oder: Ich habe ja niemanden, dem ich vertrauen kann und dem ich das übergeben könnte. Lassen Sie mich es bitte auf den Punkt bringen. Diese Ausreden helfen Ihnen nicht weiter. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich glaube Ihnen, dass Sie momentan nicht den richtigen Mitarbeiter für die Aufgabe haben. Ich glaube Ihnen, dass Sie das am besten können. Aber wenn Sie das jetzt nicht ändern, dann bleibt das auch in Zukunft so. In der Folge 2 meines Podcasts habe ich Ihnen dazu ja schon erzählt, wie es mir gegangen ist, als ich glaubte, der Schwingungsexperte zu sein. Keiner meiner Mitarbeiter war mir gut genug. Keiner war so gut, die Analysen zu machen, so wie ich. Erst als ich zeitlich einfach nicht mehr schaffte, ich musste was ändern, da musste ich diese Aufgaben, ob ich wollte oder nicht, an meine Mitarbeiter delegieren. Dabei musste ich anfänglich akzeptieren, dass meine Mitarbeiter länger brauchten als ich und die Schwingungsanalysen erstmal schlechter erledigten, als wenn ich es gemacht hätte. Es war eine Investition in die Weiterbildung meiner Mitarbeiter. Aber es hat sich gelohnt. Nicht nur, dass ich durchs Delegieren mehr Zeit bekam. Nein, nach einiger Zeit haben meine Mitarbeiter diese Schwingungsanalysen sogar deutlich besser gemacht, als ich es je hätte erledigen können. Deswegen geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen. Wenn Sie eine Aufgabe delegieren, die Sie bisher selbst erledigt haben, werden Sie beim ersten Mal wahrscheinlich fast immer ein schlechteres Ergebnis bekommen. Das ist aber doch nur verständlich. Schließlich haben Sie über Monate oder Jahre lernen können, wie es geht. Natürlich können Sie eine schwierige Aufgabe nicht direkt an jeden übergeben. Sie können nicht einfach darauf vertrauen, dass Ihre Mitarbeiter das mit der Zeit schon lernen werden. So funktioniert es nicht. Wenn Sie eine Aufgabe an einen Mitarbeiter delegieren wollen, müssen Sie vorher einschätzen, welche Erfahrungen, welchen Wissensstand und welche Fähigkeiten er für diese Aufgabe mitbringt. Darauf basierend müssen Sie mehr oder weniger Vorgaben machen, kontrollieren oder unterstützen. Aber wie weit muss ich kontrollieren? Wie viel muss ich vorgeben? Für die Beantwortung dieser Fragen ist es günstig, sich mit den 5 Stufen der Delegation zu beschäftigen. Die erste Stufe der Delegation nenne ich Setze um. Hier geben Sie alles genau vor. Sie sagen Ihrem Mitarbeiter, dass er sich genau an Ihre Vorgaben halten soll. Sie haben bereits alles für ihn recherchiert, abgewägt und Sie haben auch schon alles mehr oder weniger entschieden. Das heißt, der Weg ist sehr genau vorgegeben. In der nächsthöheren Stufe, der zweiten Stufe der Delegation, hat Ihr Mitarbeiter schon etwas mehr Freiheitsgrade. Sie sagen ihm, er soll sich in das Thema allgemein einarbeiten, Optionen erarbeiten und dann mit Ihnen Rücksprache halten. Diese zweite Stufe der Delegation nenne ich »Arbeite dich ein«. In der dritten Stufe soll Ihr Mitarbeiter sich in ein Thema detailliert einarbeiten, Alternativen entwickeln und einen detaillierten Vorschlag ausarbeiten. Er soll Ihnen im Detail erläutern, wie er gedenkt, im Projekt weiterzumachen. Sie entscheiden dann, ob er so vorgehen soll oder nicht. Diese dritte Stufe der Delegation heißt »Erarbeite Vorschlag«. In der vierten Stufe trifft der Mitarbeiter die Entscheidung, berichtet Ihnen aber später, was und warum er so entschieden hat. Diese Stufe nenne ich »Entscheide mit Rückmeldung«. Die oberste Stufe, also die fünfte Stufe der Delegation, ist die, in der der Mitarbeiter Entscheidungen trifft, die er für die besten hält, und Sie haben so viel Vertrauen in ihn, dass er Ihnen gar keine Rückmeldungen darüber mehr geben muss. Das ist die fünfte Stufe. Entscheide ohne Rückmeldung. Nun schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Herr Müller ist Entwicklungsleiter bei einem mittelständischen Unternehmen, das Steuer- und Regelungssysteme herstellt. Er hat den Auftrag bekommen, die Hardware für ein neues Schnittstellenmodul zu entwickeln. Die Anforderungen sind vom Auftraggeber klar definiert. Nehmen wir an, alle seine erfahrenen Mitarbeiter sind ausgelastet. Der einzige Mitarbeiter, der ihn bei dem Projekt unterstützen könnte, ist Herr Meier. Der ist neu in der Abteilung. Er hat gerade sein Studium beendet und scheint noch sehr unsicher zu sein. Herr Müller kann ihm nicht einfach jetzt das Projekt übertragen, wie er das vielleicht mit einem erfahrenen Mitarbeiter machen würde. Stattdessen, Herr Müller nimmt sich die Zeit und bereitet das Projekt vor. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung kann er schnell und zielsicher auswählen, zum Beispiel welcher Prozessor, welcher AD-Wandler und welche Speicherbausteine eingesetzt werden müssen. Auch ist ihm der Prozess klar, welche Entwicklungsschritte abzuarbeiten sind. Er hat die Vorgehensweise mit genauen Vorgaben detailliert aufgeschrieben. Diese Dokumentation übergibt er jetzt an Herrn Meier, der sich daran halten und diese Schritte nach und nach abarbeiten soll. Herr Meier hat also bei diesem Projekt wenig Entscheidungsspielraum. Nach jedem Teilschritt berichtet er den Projektfortschritt an Herrn Müller. Dies ist die erste Stufe der Delegation. Setze um. Es geht darum, sich genau an die Vorgaben zu halten, da der Vorgesetzte bereits alles Wichtige im Detail recherchiert, abgewägt und entschieden hat. Das kostet die Führungskraft natürlich viel Zeit. Auch ist der Mitarbeiter bei diesem Vorgehen schnell unterfordert. Ihm fehlt ja der Entscheidungsspielraum. Wie sähe es aus, wenn Herr Müller auf der zweiten Stufe delegiert, also arbeite dich ein? Nun, statt mit genauen Vorgaben zu arbeiten, bittet Herr Müller seinen Mitarbeiter, die Kundenanforderungen genau zu studieren und sich in die Thematik einzuarbeiten. Danach soll er das weitere prinzipielle Vorgehen bei der Entwicklung vorschlagen. Die Entscheidung für die nächsten Schritte fällt aber Herr Müller. In der dritten Stufe der Delegation, erarbeite Vorschlag, lässt Herr Müller noch mehr Freiheiten. Er bittet hierbei Herrn Meier, sich in das Thema ausführlich einzuarbeiten. Er bittet ihn, verschiedene alternative Vorgehensweisen zu entwickeln, den Prozessor, die AD-Wandler und auch die Speicherbausteine auszuwählen und dann die Ergebnisse Herrn Müller vorzustellen. Herr Müller hinterfragt und gibt anschließend das Okay für das vorgeschlagene weitere Vorgehen. Hier ist jetzt wichtig, ist Herr Müller mit dem Vorgehen nicht einverstanden, dann darf er nicht einfach Herrn Meier sagen, wie er vorgehen soll. Also, Herr Meier, den AD-Wandler, den Sie da ausgewählt haben, der hat ja nur 16 Bit. Das entspricht zwar den Kundenanforderungen, aber langfristig bekommen wir damit Probleme. Wir müssen auch an zukünftige Upgrades denken. Wir sollten da schon den 24-Bit-Wandler AKS24 von AMD einsetzen. Herr Müller sollte nicht die Alternative vorschlagen. Wenn er nicht mit einverstanden ist, dann sollte er Fragen stellen. Fragen, sodass Herr Meier die Lösung selbst erarbeitet. Also, wenn Herr Müller nicht mit der Auswahl des AD-Wandlers einverstanden ist, dann könnte er zum Beispiel fragen, Herr Meier, der AD-Wandler, den Sie vorschlagen, arbeitet ja nur mit 16-Bit. Das entspricht zwar den Kundenanforderungen, aber es gibt ja schon die neuen 24-Bit-AD-Wandler. Ich frage mich, ob die für dieses Projekt nicht eine sinnvolle Alternative sein könnten. Welche Vor- und Nachteile hätte es denn, wenn wir die 24-Bit-AD-Wandler nutzen würden? Dieses Vorgehen kostet Herrn Müller mehr Zeit. Es hilft aber seinem Mitarbeiter dabei, sich weiterzuentwickeln. Herr Müller will ja, dass Herr Meier in der Zukunft solche Entscheidungen selbst abwägen und treffen kann, ohne dass Herr Müller selbst immer wieder involviert wird. Wäre Herr Meier bereits ein erfahrener Mitarbeiter, könnte Herr Müller ihm das Projekt mit wesentlich größerem Entscheidungsspielraum übergeben. Also Delegationsstufe 4, entscheide mit Rückmeldung. Herr Müller würde dann nur zum Beispiel 2 oder 3 Termine während des Projekts mit Herrn Meier vereinbaren. An diesen Terminen stellt Herr Meier kurz den aktuellen Projektstand vor und seine bis dahin getroffenen Entscheidungen. Herr Müller ist so zwar im Detail informiert, die Entscheidung, zum Beispiel welcher AD-Wandler eingesetzt wird, hat aber Herr Meier alleine für sich im Laufe des Projekts schon getroffen. Es ist sein Projekt. Herr Müller wird nur noch informiert. Die Königsstufe ist die 5. Stufe. Entscheide ohne Rückmeldung. Hier hat die Führungskraft vollstes Vertrauen in die Fähigkeiten und Handlungen des Mitarbeiters. Herr Müller benötigt nicht mal mehr die Rückmeldung über erreichte Projektschritte. Sein Vertrauen in Herrn Meier ist so groß, dass er davon ausgeht, dass Herr Meier die Arbeiten bestmöglich erledigt. Je höher die Stufe der Delegation, desto höher das Vertrauen in den Mitarbeiter. Je höher die Stufe, desto weniger Zeit muss die Führungskraft aufbringen für Entscheidungen, Kontrolle und Unterstützung bei der delegierten Aufgabe. Wenn Sie ein Projekt planen, müssen Sie sich festlegen. Wenn Sie Aufgaben delegieren, müssen Sie entscheiden, wer macht was bis wann. WWW steht also nicht für World Wide Web, sondern für wer macht was bis wann. Wer? Sie vereinbaren Maßnahmen, um eine reibungslose Zusammenarbeit sicherzustellen. Entscheidend hierbei ist das Wort vereinbaren. Achten Sie darauf, derjenige, der sich um die Maßnahme kümmert, dem Sie also eine Aufgabe delegieren, muss eine Zusage machen. Das ist ein Versprechen, quasi ein Pfadfinder-Ehrenwort. Ich kümmere mich drum. Das ist das Wer. Was? Wer macht was? Hier muss detailliert beschrieben werden, was gemacht werden soll. Entscheidend ist, dass die Maßnahme und oder deren Ergebnis präzise formuliert ist. Anhand der Beschreibung müssen alle Beteiligten nachher eindeutig erkennen können, ob die Maßnahme umgesetzt wurde. Und das letzte W, wann? Eine Maßnahme hat immer eine Terminierung, eine sogenannte Deadline. Diese Deadline sollte möglichst präzise sein. Wenn nicht, kommt es zu Missverständnissen. Hier ein Beispiel. Der Chef legt fest, unser Projekt muss im Herbst 2012 fertig sein. Die Mitarbeiter bejahen dies. Für den Chef ist somit klar, das Projekt ist spätestens Ende September erfolgreich umgesetzt. Warum dann? Nun, er assoziiert mit Herbst 2012, die Blätter der Bäume werden langsam gelblich und es wird kälter. Aus seiner Erfahrung passiert das spätestens Ende September, also ist das Projekt damit beendet. Sein Mitarbeiter hingegen weiß, dass der Winter am 21.12. beginnt. Ergo glaubt er Zeit bis zum 20. Dezember zu haben, um das Projekt fertigzustellen. Das gibt noch Stress, das sage ich Ihnen. Sie sehen also, im Herbst 2012 taugt überhaupt nicht als Deadline. Bitte beachten Sie auch, dass die Angabe so schnell wie möglich keine Deadline ist. Im Englischen finden Sie hierfür häufig die Abkürzung ASAP, as soon as possible oder auch ASAP oder ASAP. In manchen Projektlisten lese ich manchmal diese Abkürzung an den Stellen, wo eigentlich ein Termin stehen müsste. Fatal! Für den einen bedeutet ASAP in spätestens 2 Stunden, für den anderen in 4 Tagen. Mit ASAP ist also nichts abgestimmt. Vermeiden Sie das bitte unbedingt. Eine andere Unart ist es, in Projektlisten die Begriffe ständig oder ongoing anstatt eines Termins einzutragen. Selbst bei Vorständen sehe ich diesen Fehler immer wieder. Ein Projekt oder eine Maßnahme hat immer einen Anfang und vor allem ein Ende, eine Deadline. Und die ist nicht ongoing. Wichtig ist auch immer wieder klarzumachen, wer die Verantwortung hat und was das genau bedeutet. Wer die Verantwortung für eine Maßnahme übernimmt, der gibt den anderen Teilnehmern ein Versprechen, ein Commitment. Eine solche Zusage ist einzuhalten. Wird die Zusage nicht eingehalten, so kostet das meist Zeit, Geld und Image. Es entsteht eine Kultur der Ressourcenverschwendung, der Überlastung und des Misstrauens. Natürlich kann es passieren, dass mal ein Projekt aus dem Ruder läuft und auch abzusehen ist, dass es nicht rechtzeitig fertig wird. Aber dann muss der Verantwortliche dies unverzüglich allen Beteiligten mitteilen und einen Alternativtermin vorschlagen. Eigentlich ist es so banal, aber achten Sie mal darauf, wie häufig in Unternehmen leider solche Vereinbarungen nicht richtig getroffen, formuliert oder eingehalten werden. Delegation funktioniert nur, wenn sowas auch eingehalten wird. Viele Projekte scheitern nicht, weil die Strategie nicht stimmt, sondern weil bei der Formulierung der Maßnahmen und Ziele und deren Einhaltung geschludert wird. Wenn Sie Arbeitspakete definieren, muss glasklar sein, wer für die erfolgreiche Bearbeitung verantwortlich ist. Nur eine Person kann die Verantwortung für das Projekt übernehmen, nicht zwei oder drei. Derjenige, der die Verantwortung übernimmt, muss nicht alle Arbeiten selbst erledigen, aber er ist dafür verantwortlich, dass sie erledigt werden. Wenn er erkennt, dass die Arbeiten nicht oder nicht rechtzeitig fertig werden, muss er alle Involvierten und auch Sie als Auftraggeber darüber informieren. Ist das Projekt in einer Krise, ist es seine Aufgabe, eine Entscheidung über das weitere Vorgehen herbeizuführen. Leider passiert es häufig, dass für eine Aufgabe zwei Personen als Verantwortliche bestimmt werden. Ein massiver Fehler, wenn man Aufgaben delegiert. Erst vor kurzem erlebte ich folgende Situation bei einem meiner Kunden, einem technischen Serviceunternehmen. In der Liste für die wichtigen Projekte standen bei einem entscheidenden Arbeitspaket zwei Verantwortliche, Herr Kunze und Herr Michel. Darauf angesprochen sagte mir der Geschäftsführer, naja, also das Arbeitspaket umfasst mechanische und gleichzeitig auch elektrische Tätigkeiten. Deswegen haben wir zwei Verantwortliche bestimmt, Herrn Kunze, unseren Leiter der Mechanikabteilung und unseren besten Elektriker, Herrn Michel. Na klasse. Und wer entscheidet jetzt? Können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn es zu einem Problem in diesem Projekt kommt? Insbesondere, wenn den Beteiligten unklar ist, ob das Problem elektrischer oder mechanischer Natur ist. Wer von den beiden trifft dann die Entscheidung? Wer hat die Aufgabe, dem Geschäftsführer mitzuteilen, dass das Projekt nicht im Zeitrahmen fertig wird? Oder dass das Projekt leider 30% teurer wird als ursprünglich gedacht? Wenn mehrere für das gleiche Projekt die Verantwortung tragen, trägt keiner wirklich Verantwortung. Die Chance ist sehr hoch, dass jeder die Verantwortung in Krisensituationen abschiebt. Keiner entscheidet. Schuld hat immer der andere. So geht es nicht. Wenn es um die Verantwortung für ein Projekt geht, achten Sie immer darauf, frei nach dem Highlander, es kann nur einen geben. Wenn Herr Kunze der Projektverantwortliche ist und sich zwar mit der Mechanik, nicht aber mit der Elektrik auskennt, dann sollte er sich Rat und Hilfe bei Herrn Michel holen. Die Verantwortung für das Projekt bleibt aber trotzdem bei Herrn Kunze. Er ist derjenige, der im Projekt entscheidet, und er ist derjenige, der informieren muss, wenn etwas schiefläuft. Es kann nur einen geben. So, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In meiner nächsten Podcast-Folge, darauf freue ich mich besonders, spreche ich mit Roland Jäger und zwar über konsequentes Führen. Er hat zwei sehr interessante, provokante Bücher geschrieben. Das erste, Ausgekuschelt, unbequeme Wahrheiten für den Chef. Und das zweite, Ausgesessen, warum uns die Kultur des Nichtentscheidens unsere Zukunft kostet. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen herzlich bedanken, die mir eine Rezension auf iTunes hinterlassen haben. Ich habe mich über jede einzelne sehr gefreut. Diese Rezensionen sind zum einen wichtig, damit mein Podcast auf iTunes sichtbar ist. Dadurch werden weitere Hörer auf meinen Podcast aufmerksam. Zum anderen sind Rezensionen aber auch für mich sehr wertvoll. um zu verstehen, was für Themen besonders interessant für meine Hörer sind, was gut ankommt und wo ich mich verbessern sollte. Mein Angebot steht noch bis zum 31. August 2013. Jeder, der mir bis zu diesem Termin eine Rezension auf iTunes hinterlässt, erhält von mir mein neues Buch geschenkt. Der Titel ist Die Katze aus dem Haus, so arbeiten ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich und selbstständig. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wenn Sie die Rezension geschrieben haben, vergessen Sie bitte nicht, mir eine kurze E-Mail mit Ihrer Adresse zukommen zu lassen. Nur so kann ich Ihnen dann auch das Buch schicken. Meine E-Mail-Adresse lautet info@berndgerob.de, Gerob mit 2p wie Papa. So, Sie haben sicher schon drauf gewartet, oder? Zum Schluss ein zu unserem Thema Delegation passendes Zitat, und zwar dieses Mal von einem amerikanischen Präsidenten, nämlich Theodore Roosevelt. Wer seiner Führungsrolle gerecht werden will, muss genug Vernunft besitzen, um die Aufgaben den richtigen Leuten zu übertragen. Und genügend Selbstdisziplin, um ihnen nicht ins Handwerk zu pfuschen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.